guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 3. August 2026. Gleich schon mal vorab, das ist das letzte Infomagazin vor unserer Sommerpause. In den kommenden Wochen hört ihr anstelle des Infomagazins ausgewählte Produktionen von anderen freien Radios und Produktionsgruppen, insbesondere von mittwochs bis freitags den Podcast Kipppunkt Ost. Im September geht es dann wieder weiter mit dem gewohnten Programm. Aber nun die Themen für heute. Über 90% der grünen Basis stimmten gegen Palantir Gotham, aber der Landesvorstand und der Ministerpräsident sind trotzdem weiter für Palantir und wollen es einführen. Tote Zonen in der Ostsee, eine viertägige Schiffstour von Greenpeace fördert Ergebnisse zutage. In Frankreich ist 90% der Presse von einigen Milliardären besetzt worden. Ein Besuch bei Mediapart in Paris und ein Nachrufgespräch auf Bernd Wagner, den ehemaligen DGB-Vorsitzenden von Freiburg. Die irreguläre Verpflichtung zur Nutzung von Palantir Gotham durch die Polizei hat der neue baden-württembergische Ministerpräsident Özdemir gleich in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Auf Wunsch des Innenminister Hagel von der CDU. Die grüne Basis hat in einer Urabstimmung zu über 90% gegen die Inbetriebnahme von Palantir Gotham gestimmt, bei einer knapp 40%igen Teilnahme. Nun laviert der scheidende Landesvorstand der Grünen. Der Ministerpräsident erklärt die Urabstimmung für seine Politik für irrelevant. Gelingt also der CDU wieder jeden Sachverstand für Bürgerrechte dieser Kuh? Wir sprachen mit dem Mitinitiator der Urabstimmung gegen die Palantir-Gotham-Nutzung, Sebastian Müller.
Man muss sagen, 40% Beteiligung, das ist sehr gut. Es gibt Bürgerentscheide, da gehen deutlich weniger Menschen hin. Und es ist auch so, bei dieser Großsatzungsabstimmung, die die Grünen vor kurzem hatten, wo man sogar online abstimmen konnte, sind auch deutlich weniger Leute hingegangen. In jeder Partei gibt es immer auch Karteileichen, das heißt Menschen, die sind Mitglied, zahlen vielleicht noch einen Beitrag, haben das aber irgendwie vergessen, sind umgezogen, die erreicht die Post gar nicht und so weiter. Also von daher muss man sagen, 40% sind sehr gut. Es gab auch 1000 Stimmen, die als ungültig gewertet wurden, weil man musste da wie bei der Briefwahl erst außen unterschreiben, dass man es selber gemacht hat, das in den Umschlag machen, dann abstimmen, das in einen weiteren Umschlag machen und das hinschicken und das auch noch in einer bestimmten Frist und so und das auch noch selber frankieren. Also von daher durchaus gab es da gewisse Hürden. Ich muss sagen, es ist ein eindeutiges Ergebnis der Partei und es ist auch in der Frage sehr eindeutig, denn wir Mitglieder der Grünen wurden gefragt und ich lese es nochmal vor. Stimmst du zu, dass die Einführung und der Einsatz der US-amerikanischen Datenanalyse-Software Palantir Gotham im Land Baden-Württemberg gestoppt werden soll? Und dann konnte man mit Ja, Nein und Enthaltung abstimmen und daraus lese ich ab, dass es die Beschlusslage der Grünen Partei ist, dass die Einführung gestoppt werden soll und nicht das, was jetzt der scheidende Landesvorstand versucht rumzudeuten, dass das ja eigentlich ihre Linie bestärkt, auszusteigen oder spätestens 2030 mit einer irgendwie anderen Alternative da zu sein und in der Zwischenzeit Palantir weiter zu betreiben.
Der neue Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Cem Özdemir, der alte hat ja das eingeführt noch, der hat gesagt, er fühlt sich daran nicht gebunden, wenn ich das richtig verstanden habe, was er öffentlich geäußert hat. Und natürlich sind zwischen dem, was eine Partei sagt und was ihren Willen hat, du hast jetzt angesprochen, die Umdeutung des Landesvorstandes, aber tatsächlich ist ja das, was eine Partei sagt, nicht, ihr habt ja keinen
Imperatives. Es ist kein imperatives Mandat, ja. Es ist eine Landesregierung und Abgeordnete, die ihrem Gewissen verpflichtet sind. Dennoch gibt es, glaube ich, aus einer Partei heraus, aus einer basisdemokratischen Partei heraus, kein deutlicheres Signal. Die Mehrheit der Menschen möchte das so. Man hat zum Teil den Eindruck, auch der Unmut über Palantir besteht aus zwei Ebenen, nämlich zum einen der sachlichen Ebene, dass es in der Grünen Partei und darüber hinaus viele Menschen gibt, denen Datenschutz, digitale Souveränität, Bürgerrechte sehr wichtig sind und das Themen sind, von denen sie erwarten, dass die Grünen dafür stehen, die auch Markenkern und Identität der Partei sind. Und die zweite Ebene ist die Empörung über den Umgang von Menschen, die in der Grünen Partei ein Amt bzw. Mandat haben, mit dem Thema und diesen Bedenken. Nämlich, dass schon als bekannt wurde, dass Palantir gekauft worden sei und eingeführt werden soll,
Grüne Was ja zunächst alleine vom Innenminister genau. Strobel gemacht worden ist, also, ohne den Koalitionspartner überhaupt.
Genau, die Behauptung von Innenminister Strobel ist, er hätte das gar nicht gewusst, da hätte quasi der Polizeipräsident ja. in diesem hätte das quasi gekauft, das hätte er ja auch gedurft, weil da gäbe es ja einen Landtagsbeschluss und Mittel für und dann hätte er das nur seinem Staatssekretär gesagt und er hätte das dann erst nachher erfahren. So, muss man sich auch fragen, was Herr Strobel eigentlich so als Minister taugt, wenn er solche Sachen nicht mitbekommt. Immerhin
ist ein
Vertrag mit 25 Millionen Euro ja. Kosten. So ist ja jetzt auch keine kleine Summe. So, also auf jeden Fall, und da war es nämlich so, dass dann die Aussage zunächst mal war, man hätte doch so einen tollen Kompromiss erzielt und das sei doch alles total schön und warum regen sich jetzt die Mitglieder hier auf? Und ich kann mich da auch noch an Sitzungen in Freiburg erinnern, wo dann eine Landtagsabgeordnete sagte, ja, das brauchen wir ja auch, um Pädophile zu fangen und so weiter. So, und dann war, glaube ich, eher nicht unbedingt die inhaltliche Sache, dass die Menschen empört hat, sondern auch die Art, wie über ihre Bedenken verlacht wurden, wie die nicht ernst genommen wurden und so weiter. Dann hat man die Kurve gekriegt, hat gesagt, naja, es ist ja Landtagswahl und da müssen wir zusammenhalten und bla bla bla. Jetzt kommt genau wieder so eine Wolte, die auch wieder viele Menschen empört, nämlich zu sagen, ja, eigentlich ist das, was ihr ja da abgestimmt habt, auch gegen das, was wir immer verkünden, das ist eigentlich genau das Gleiche und wir wollen. Und da muss man sagen, das ist halt nicht so. Nicht Einführung stoppen bedeutet Einführung stoppen, nicht einführen und dann 2030 aussteigen, auch wenn das gegen die Beschlusslage in dem Koalitionsvertrag ist. Aber wir haben auch in der Vergangenheit, auch in Baden-Württemberg mit der CDU erlebt, Koalitionsverträge, man kann dann auch andere Dinge machen, wenn sich die Realität ändert. Das ist auch sinnvoll. Und jetzt hat sich halt auch nochmal die Realität geändert.
Eine Koalitionspartei zumindest oder der Meinungsbildung dieser Basis.
Genau.
Aber es scheint ja richtig Style zu sein in der bundesdeutschen Politik, immer konkret doch gegen die Basis dann, wenn sie sich selbst formuliert, zu agieren. Also ich meine, wir haben jetzt gerade vorhin, das hast du am Schluss noch mitbekommen, obwohl ein Votum gewesen ist, in die Koalition hineinzugehen, die konkrete Umsetzung dieser Politik, dieser Koalitionspolitik auf Bundesebene, das war jetzt in dem Fall
die von der SPD gehört,
hast du ja noch mitbekommen. Also das scheint ja offensichtlich doch mittlerweile zum vorherrschenden Style zu werden.
Ich weiß es nicht. Es scheint, habe ich manchmal den Eindruck, in Baden-Württemberg so einen Disconnect zu geben zwischen dem Raumschiff Landtag Stuttgart und diesem vielleicht auch Medienkosmos aus SWR Stuttgarter Zeitung und ich glaube auch inzwischen zunehmend rechten Social Media Auftritten, die von vielen auch, glaube ich, professionellen Politikern als die Stimme des Volkes oder so wahrgenommen werden. Vielleicht, weil man das gar nicht irgendwie durchdacht rezipiert, sondern man vielleicht, keine Ahnung, man auf irgendwie den Bus wartet und dann mal guckt, was ist so auf Twitter los und dann denkt, das ist so das, was die Menschen denken.
Ja, was sagt News?
Und genau, und sich da auch in einer gewissen Weise treiben lässt und so und dann eben eine grüne Basis hat, zumindest so empfinde ich das, die in vielen Punkten sehr viel weiter ist, was diese Sachen bringen und ich glaube auch eine Mehrheit hat oder eine stille Mehrheit in der Bevölkerung, die auch bei vielen Punkten weiter sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, die Leute stimmen ja zum Beispiel beim Thema Heizung mit, ich will es nicht sagen mit den Füßen ab, aber mit der Wärmepumpe ab. Das setzt sich jetzt irgendwie durch. Die Leute kaufen immer mehr Elektroautos, weil sie sehen, das ist irgendwie praktisch. Da kann ich zu Hause laden, muss ich nicht an der Tankstelle fahren. Das ist irgendwie
wenn sie billiger. Den Zugang zu Solar haben? Oder wenn
wenn sie Zugang, die Leute, wir haben jetzt fast wahrscheinlich 5 Millionen Stecker-Solargeräte. Das ist dann so viele, wie es Motorräder in Deutschland gibt, zugelassene Motorräder. Also von daher.
So viele.
Also sind 5,7 Millionen Motorräder in Deutschland zugelassen und wir haben wahrscheinlich irgendwann diesen Sommer die Marke von 5 Millionen Stecker Solargeräten, da sind ja immer nur ein Teil angemeldet, auch geknackt. Und es ist, glaube ich, auch so, dass die Bevölkerung in vielen Teilen sehr viel weiter ist, als es politische Entscheidungsträger sind. Ich glaube auch, kann man bei vielen Sachen fragen, AfD-Verbot und so weiter. Und da braucht man vielleicht einfach auch etwas mehr Mut, sich mal da hinzunehmen, weil es auch eine Repräsentationslücke ist. Ja? Mhm. Es gibt eine Repräsentationslücke des Progressiven so ein bisschen. Ja.
Das auf jeden Fall. Also dass sicherlich geregiert wird gegen bis zu 70% oder zumindest die Interessenlagen sowieso von großen Teilen der Bevölkerung und dass trotzdem dies immer wieder so passiert, als geht nicht anders.
Vielleicht muss man auch nochmal inhaltlich sagen, wenn man jetzt auf den Anschlag in Berlin guckt, diesen islamistischen Anschlag, dann war das eine Person, die offensichtlich schon von der Polizei überwacht wurde, die hat sogar, habe ich gelesen, die Tür gefilmt seines Hauses. Die hat also quasi ein Video, wie er morgens rausgegangen ist zu diesem Anschlag. Trotzdem hat sie dies nicht verhindert. Und dann ist ein Reflex offensichtlich, auch vielleicht in einer Unbeholfenheit zu sagen, wir müssen jetzt wieder die Befähigungen und die Rechte der Polizei stärken. Ja. Also nicht die Kompetenzen, sondern die Kompetenz wäre ja, ich hätte kompetent versucht, das zu verhindern, sondern was die Polizei darf, was sie aber dann gar nicht nutzt. Und nicht hinzuschauen zum Beispiel auf eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, die man ja auch reagieren könnte. Gibt es technische Möglichkeiten im Betrieb von LKWs, sowas zu verhindern, sowas stärker zu regulieren? Gibt es, offensichtlich war dieser Person ja auch in einem Deradikalisierungsprogramm, brauchen die vielleicht einfach mehr Geld, um da Menschen abzuholen? Ist es vielleicht auch die eigene Rhetorik, die immer wieder Muslimen und Migranten unterstellt, alles Terroristen, kriminell, Sozialschmarotzer zu sein, die ein Gefühl der sagen wir mal, der Trennung von der Mehrheitsgesellschaft erzeugt. Mhm. So, ja. Sind das vielleicht auch Dinge, die dazu beitragen und nicht jetzt hier rumzugehen und zu sagen, ganz klar, die Antwort muss sofort wieder sein, mehr Videoüberwachung, Ausweitung der Kontrollbefugnisse und Praxen, die sich ja dann auch
Abschiebung
zu den Taliban, genau.
Ja.
So auf der einen Seite hofiert man ein islamistisches Regime, auf der anderen Seite so. Alle diese Fragestellungen sind schon, glaube ich, auch sehr widersprüchlich und sie sind ja auch so, dass es in allen großen Parteien in Deutschland gerade auch erhebliche Gegenkräfte gibt, denn die Antwort
in den demokratischen,
also in der AfD streiten sie sich auch ständig über alles Mögliche.
Mehr über Personal und Pöstchen, ja.
Genau, aber man muss sagen, zum Beispiel in der CDU gibt es ja jetzt sehr großen Unmut, auch gar nicht, glaube ich, unbedingt über Programmatisches, sondern darüber, über den Art und Stil des Regierens und des Umgangs mit Menschen. In der SPD streitet man sich wie ich jetzt gerade gehört habe, über die unsoziale Politik der Bundesregierung, die man als SPD nicht mittragen möchte und wo man sich auch fragt, wenn ich jetzt den 8-Stunden-Tag abschaffe oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für den ersten Krankheitstag oder so, ändere ich dann tatsächlich die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft oder liegt das an anderen Sachen und ich müsste vielleicht ganz andere Dinge tun? Und ich glaube, auch innerhalb der Grünen hätte man gerne mehr grünes Profil, mehr grüne Partei und nicht unbedingt so ein Vermainstreamung oder ein.
Aber wie geht's jetzt weiter? Das ist jetzt meine Frage da drin. Also das Votum ist, finde ich, relativ deutlich.
Ja.
Wir haben die Umdeutung und wir haben die Negation, also die Umdeutung der Landesvorstand und die Negation des Ministerpräsidenten.
Ich gehe mal davon, also der Landesvorstand scheidet. Da ist ja der eine schon im Landtag gewählt, die andere hat ihren Ausstieg aus der Politik verkündet. Das war auch klar, dass die nach dieser Landtagswahl abtreten werden. Und da gehe ich mal davon aus, dass die Karten neu gemischt sind und dass man dann auch in Richtung, ich will nicht sagen der Basis, aber in Richtung der Menschen, die aus Überzeugung Mitglied der Grünen geworden sind und die sich in dieser Partei engagieren und die auch diese Partei tragen, ja dann auch gucken muss, dass man wieder bei denen ist und nicht offensichtlich bei News.
Tote Zonen, in denen weder Fische noch Pflanzen überleben können, sind an vielen Stellen in der Ostsee zu finden. Das bestätigen erste Ergebnisse der viertägigen Schiffstour von Greenpeace gemeinsam mit der Crew des Forschungsseglers Malizia Explorer von Boris Herrmann vor der Küste Schleswig-Holsteins. Mehr als 90% der Ostsee sind überdüngt. Dadurch entstehen laut Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde sauerstoffarme oder in tiefen Wasserschichten sogar komplett sauerstofffreie Todeszonen. Um die Ostsee zu retten, aber auch das Grundwasser in Deutschland vor landwirtschaftlicher Überdüngung zu schützen, muss das Düngerecht von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, CSU, grundlegend korrigiert werden. Betriebe mit Tierhaltung produzieren Unmengen an Gülle. Landet zu viel davon auf dem Acker, wird das Grundwasser verschmutzt und die Ostsee zerstört. Die Stoffstrombilanz, durch die Stickstoffüberschüsse auf Betriebsebene erfasst wurden, hat der Minister kurz nach seinem Amtsantritt abgeschafft. Durch das Verursacherprinzip konnten LandwirtInnen, die zu viel düngen, zur Verringerung verpflichtet werden. Nur auf Drängen der EU wurde überhaupt nach Androhung massiver Strafen ein schärferes Düngerecht in der Vergangenheit eingeführt. Im Prinzip wischt sich der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, CSU, damit den Hintern ab und betätigt die Spüle. Damit ist das Problem aber erst da. Greenpeace sammelt jetzt Daten und mobilisiert. Nicht nur Wale sterben in der Ostsee, sondern ganz normale Fische. Konrad sprach mit Lasse van Aken von Greenpeace.
Wir haben WissenschaftlerInnen an Bord und die messen mit einer sogenannten CTD-Sonde den Sauerstoffgehalt in bodennahen Gewässern, also nahe am Meeresboden. Und da gibt es so Werte, man sagt zwischen 2 bis 4 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser, da sind wir schon im kritischen Bereich, da sind dann die Fische schon weg. Und unter 2 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser, da bilden sich dann oder da können sich tote Zonen bilden. Und wir haben tatsächlich mehrere tote Zonen schon identifiziert. Die sind in der Regel temporär, die entstehen vor allem im Sommer, wenn es warm wird, weil tote Zonen entstehen vor allem durch Algenblüten. Und wenn die absterben und zu Boden sinken, werden die abgebaut und in dem Prozess wird der Sauerstoff verbraucht. Und dann ist da unten nichts mehr. Das ist so, als würden sie in ein Haus reingehen ohne Sauerstoff, dann kippen sie auch tot um.
Gibt es diese toten Zonen schon länger oder sind die ein neueres Phänomen, das heißt erst in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren so entstanden?
Leider gibt es diese toten Zonen schon länger und auch nicht nur in deutschen Gewässern. Das hat mit der Überdüngung in der intensiven Landwirtschaft zu tun. Denn es fällt unfassbar viel Gülle an in der tierintensiven Tierhaltung, also in der Massentierhaltung. Und in der Gülle ist Stickstoff enthalten. Und Nitrat ist ein Stickstoff. Und die Pflanzen brauchen das zum Wachsen, können das aber nicht alles aufnehmen. Und das landet dann im Grundwasser oder eben auch in Oberflächengewässern und wird dann ins Meer getragen. Und treibt diese Algenblüten quasi voran. Und das Problem der Überdüngung ist ein Jahrzehnte altes, gerade in Deutschland. Man muss dazu wissen, Deutschland wurde sogar verklagt von der Europäischen Kommission, vor dem Europäischen Gerichtshof und verurteilt und hat dann die Düngegesetzgebung in Deutschland angepasst. Und jetzt hat aber gerade die aktuelle Regierung, namentlich Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU, diese Regeln wieder zurückgenommen. Das heißt, aktuell sieht es eher so aus, als würde sich das Problem noch ein bisschen verstärken.
Zum Teil sind sie schlecht zu verstehen. Das heißt, ich merke, sie sind auf dem Schiff und das Schiff bewegt sich. Das heißt, diese Verdüngungsverordnung, die wurde praktisch verschärft auf Druck der EU und die wurde jetzt hier vom Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer, CSU, wieder zurückgenommen.
Korrekt. Damals wurde Deutschland verurteilt und es gab Strafzahlungsandrohungen von 850.000 Euro am Tag. Und daraufhin hat die Bundesregierung ihre Düngeregeln verschärft und jetzt aber gerade wieder gelockert. Es geht um 2 Punkte vor allem. Es geht um die Hoftorbilanz, das heißt, dass auf Betriebsebene erfasst wird, wie viele Nährstoffe gehen rein in einen Betrieb, wie viele gehen raus. Und damit können die Verursacher der Überdüngung identifiziert werden. Diese Regelung hat Alois Rainer von der CSU jetzt abgeräumt. Und das Zweite sind die sogenannten roten Gebiete, also die besonders belasteten Gebiete, wo der Grundwasserkörper schon extrem belastet ist mit Nitrat. Da darf weniger gedüngt werden und die Sperrfristen sind auch länger. Auch das wird gerade weggewischt. Nach der Sommerpause wird im Bundestag da entschieden und dann geht es ins Landwirtschaftsministerium für die entsprechende Verordnung. Und deswegen sind wir jetzt gerade als Greenpeace auf der Ostsee, um Druck auf die Politik zu machen. Wir haben auch PolitikerInnen eingeladen, wir haben Presse dabei und versuchen, den Druck auf Alois Rainer zu erhöhen.
Als Sie vorhin von 800.000 Euro geredet haben, habe ich gedacht, naja, das ist ja nicht besonders viel. Aber dann haben Sie gesagt, täglich 800.000 Euro. Ist das so richtig?
Da Das ist korrekt. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, wenn Deutschland seine Gesetzgebung nicht anpasst, müssen 850.000 Euro am Tag Strafe gezahlt werden, bis die Regeln angepasst wurden. Man muss wirklich sich vor Augen führen, dass über Jahrzehnte Deutschland das EU-Nitratgesetz oder ich sag mal übersetzt das Düngegesetz gebrochen hat. Und erst nach diesem Gerichtsurteil hat Deutschland seine Gesetzgebung angepasst. Und das wird jetzt aber gerade wieder zurückgedreht. Und das ist ein Skandal, weil die Ostsee stirbt. Ne? Sie stirbt langsam und leise, aber sie stirbt. Und deswegen sind wir hier, um auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen und zu zeigen, wir brauchen eine ambitionierte Düngegesetzgebung, die vor allem die Verursacher identifiziert. Weil das muss man auch ganz klar sagen. Nicht alle Bauern und Bäuerinnen überdüngen ihre Felder, aber eine große Minderheit tut das und die müssen wir identifizieren. Da müssen wir dafür sorgen, dass die weniger düngen.
Weniger düngen. Das heißt, können die denn das? Das heißt nochmals, können denn die Deutschen einfach so sich über dieses EU-Recht hinwegsetzen oder lebt jetzt diese Strafzahlung wieder auf?
Eigentlich kann Deutschland das nicht. Das ist allerdings so, dass die Europäische Kommission in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie sehr weit nach rechts gerückt ist und Umweltgesetze nicht mehr so viel wert sind. Das heißt, es bleibt offen, ob die Europäische Kommission, und zuständig ist in dem Fall die Umweltkommission, nochmal den Klageweg bestreiten wird. Das muss man sehen, da werden wir auch darauf hinwirken, dass die Europäische Kommission sich da nicht wegduckt. Aber es bleibt erstens offen, ob das passiert, und zweitens reden wir hier über ein jahrelanges Verfahren. Und so lange würde Deutschland weitermachen wie bisher. Und das geht natürlich nicht, weil was hier einmal weg ist in der Ostsee, ist weg. Es gibt langwierige Verfahren, zum Beispiel kann man Seegraswiesen anpflanzen, um wieder ein bisschen Leben in die Ostsee zu bringen. Aber was weg ist, ist quasi weg und das kriegt man auch nicht wieder.
Jetzt ist Deutschland nicht der einzige Anrainer. Da gibt es ja noch Schweden, da gibt es Polen und so weiter. Was machen denn die?
Am interessantesten ist tatsächlich Dänemark. Es gibt nämlich den europäischen Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat im Trinkwasser, pro Liter Trinkwasser. Und Dänemark hat jetzt gesagt, der ist uns zu hoch. Aus gesundheitlichen Gründen setzen wir den auf 6 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser runter. Und das bedeutet de facto, man kann als Landwirt weniger düngen. Und dazu kommt, dass Dänemark ein sehr modernes, digitales, automatisches Erfassungssystem hat. Also die wissen ganz genau, wie viel ein Landwirt an Nährstoffen, also zum Beispiel in Form von Dünger, auf den Hof bringt und wie viel in Form von Pflanzen oder tierischen Produkten Stickstoff wieder den Hof verlässt. Und die wissen ganz genau, wer die Verursacher sind und die treten an die ran und sorgen dafür, dass das aufhört. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Das wurde gerade abgeräumt. Das heißt, mit dem Blick nach Norden, und wir sind ja hier auch sehr nah an Dänemark, kann ich sagen, es gibt Möglichkeiten, zeitnah, modern, bürokratiearm diese Überdüngung zu stoppen und vor allem die Verursacher zu identifizieren. Dänemark macht das vor.
Dieser Mist, der die Tierindustrie hier produziert, den könnte man ja auch anderswo verbrauchen. Das heißt, ich weiß nur, die Bauern streuen ja Kunstdünger auf ihre Felder drauf, um da entsprechend die Pflanzen wachsen zu lassen. Gäbe es da nicht vielleicht eine Zweitverwertung?
Also den Mineraldünger, den die Landwirtschaft in Deutschland verbraucht, der Bedarf ist da. Wir können nicht komplett ohne Dünger arbeiten. Es ist allerdings so, dass landwirtschaftliche Betriebe sehr gerne auf Mineraldünger setzen, weil man kann die sehr punktgenau und sehr gezielt einsetzen. Und Wirtschaftsdünger, also die Gülle von den Tieren, die ist ein bisschen schwerer zu steuern. Was jetzt schon tatsächlich passiert ist, dass tierintensive Betriebe, die zu viel Gülle haben und die wirklich nicht mehr ausbringen können, die bezahlen quasi andere Bauern und Bäuerinnen, damit sie ihre Gülle abnehmen. Wir haben aber diese Region, zum Beispiel in Niedersachsen oder auch in Nordrhein-Westfalen, wo so viele Tiere sind, da kann kein anderer Bauer oder Bäuerin mehr diese Gülle abnehmen. Jetzt gibt es technische Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt verschiedene Verfahren, zum Beispiel, dass man so Gülle-Pellets macht. Aber das am Ende senkt das quasi nicht diese Nährstoffmenge, die aufs Feld kommt. Und die einzige Möglichkeit, das zu senken, ist tatsächlich mit einer Reduktion der Tierzahlen. Und das muss man auch nochmal erwähnen. Wir haben in Deutschland 45 Millionen Schweine im Jahr, die geschlachtet werden. Wir haben knapp 4 Millionen Milchkühe und das sind einfach unfassbare Mengen an Gülle. Und wo wir hinkommen müssen, ist eine flächengebundene Tierhaltung. Also, dass ein Betrieb nur noch so viele Tiere halten kann, wie er ernähren kann, mit den Pflanzen, die er anbaut. Und natürlich auch die Fläche vorhält, dass die Gülle so eingesetzt werden kann, ohne dass Stickstoffschüsse entstehen, die dann im Grundwasser oder im Meer landen.
Und um das politisch hier durchzusetzen, sprich entsprechend den Politikern Druck zu machen, sind sie momentan auf der Ostsee unterwegs. Wir haben jetzt Sommerzeit. Das heißt, da geht auch das Parlament in die Sommerferien und die ganzen Ergebnisse werden ja erst praktisch Druck ausüben, dann nach der Sommerzeit. Oder sehe ich das hier falsch?
Wir waren bereits 2018 auf der Ostsee und über mehrere Wochen und haben umfassende Messergebnisse dokumentiert und auch Institute wie das IOMA oder IOW messen regelmäßig den Sauerstoffgehalt. Was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich, Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying. Das heißt, wir hatten PolitikerInnen an Bord, die in der Sommerpause zu uns aufs Boot gekommen sind. Und wir werden diese Ergebnisse im Herbst auch nutzen. Da machen wir weiter Kampagne als Greenpeace und werden Alois Rainer aufzeigen. Hier ist eine laute Zivilgesellschaft, die ein sauberes Meer haben möchte und ein sauberes Trinkwasser. Und deswegen helfen halt diese Bilder und diese Ergebnisse, die wir hier gerade produzieren.
Anfang Juli berichteten wir über die Pariser Budapest-Prozesse. Bei dieser Gelegenheit konnten wir die Räumlichkeiten des unabhängigen Mediums Mediapar auf Les Trieux-Rolland besuchen und einen kurzen Einblick in deren Redaktionskonferenz und journalistische Arbeit zwischen Dachterrasse im 7. Stock, Büro, Dschungel und klimatisiertem Coworking und ein Lob auf gemischte Stadtplanung ohne Blick auf Sacré-Cœur bekommen. Der Investigativjournalist Donatien Huet erklärte dabei, wie das Medium finanziert und aufgebaut ist, worin seine Stärken liegen und warum es gerade in Frankreich mehr starke, selbstbestimmte und investigative Presse braucht.
Merci de m'accueillir ici. Schön, dass ich hier euch besuchen kommen kann. Donatien, sag doch mal drei Sätze zu dir. Wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin Donatien, ich bin 39 Jahre alt. Also ich arbeite für Mediapart seit über 10 Jahren jetzt. Aber ich war auch mal in Freiburg. Ich habe dort als France Mobile gearbeitet bei dem Centre Culturel Français am Münsterplatz. Und das war in 2008, also das war vor bald 20 Jahren.
Und jetzt arbeitest du hier fest bei Mediapart in Paris. Das ist ein Medium, was in Deutschland nicht besonders bekannt ist. Magst du kurz erklären, was Mediapart ist? Was ist das Konzept dieses Mediums?
Ja, genau. Also Mediapart wurde in 2008 gegründet. Grund dafür war eine, also damals, das war ganz am Beginn der digitalen Revolution und in 2008 gab es also kaum Online-Medien, also in Frankreich zumindest. Und das Grund war ein digitaler Journalismus, wofür die Leute bezahlen müssen. Das war echt neu, weil die Leute waren dann also damals gewöhnt, nur für Print zu zahlen, aber nicht nur für Online-Medien. Und das war echt eine ganze Revolution auch, dass die Leute auch für Online-Informationen zahlen müssen. Und die Idee war so auch die investigative Journalismus wieder neu zu machen, weil damals hatten die französischen Journalisten ein bisschen ihre Investigationskultur verloren. Es gab vielleicht noch Le Canard Enchaîné, der Investigation gemacht hat, aber Le Monde auch ein bisschen, aber das war alles. Und die Idee war richtig, diese investigative Journalismus zu machen. Und nicht 1000 Artikel pro Tag online zu machen, sondern 5-6 Artikel, 5-6 Investigationen und auch Informationen, dass man nicht woanders lesen können.
Ja. Mittlerweile sind über 150 Menschen hier beschäftigt, also es ist ein richtiges bedeutsames Medium geworden, auch durch verschiedene Recherchen, durch investigative Arbeit ist es ja auch teilweise aus Frankreich rausgeschwappt, weil sehr, sehr spannende Themen auch sehr, sehr gut recherchiert wurden. Wie schafft ihr das, euch zu finanzieren, weil ihr nicht wie eine klassische Zeitung irgendwie entstanden seid, die jetzt vielleicht im digitalen Umstellungsmodus sind und sich da ganz radikalen Schritten bedienen müssen oder auf jeden Fall genau, die ganze Medienprintwelt ist komplett im Umbruch. Ihr habt gar nicht damit angefangen und wie schafft ihr das jetzt trotzdem naja, die ganzen Leute zu bezahlen, ja, auch die hier die Arbeit machen.
Also die Idee von Mediapart war auch ganz am Anfang, also unabhängig zu sein. Und unabhängig in Frankreich, das ist ein ganz besonderes Wort, weil heute ist 90% der Presse in Frankreich wurde von einigen Milliardären besetzt, genau. Diese Milliardären, wie Vincent Bolloré, Xavier Niel, Patrick Drahi oder François Pinault, haben mit der Presse nichts zu tun. Die arbeiten für die Waffenindustrie, für die Telekomindustrie, für die Luxusindustrie oder Bernard Arnault natürlich. Und die wollen also die Presse kaufen, nicht weil die Journalisten mögen. Die wollen einfach Einfluss auf die Politik und die Gesellschaft. Die haben damit nichts zu tun. Und Mediapart ist richtig unabhängig. Das heißt, wir kriegen keine Statistik subventionen, wir haben keine Werbung, wir haben keine Aktionäre auch. Mediapart gehört zu einem Fonds de Dotation, das heißt, dass niemand kann uns verkaufen kann. Mhm. Und unser Motto heißt, nur unsere Leser können uns kaufen.
Ja, genau. Ja, sagt und, nur bestechlich durch eure Leser.
Ja, genau. Und genau, also das war die Idee, das heißt, dass nur die Leute, die so Abos zahlen, finanzieren uns. Wir haben heute 270.000 Abonnentinnen, die zahlen zwischen 10 und 12 Euro pro Monat. Und dafür kriegen die keine Werbung und die können auch in der Zeitung so richtig auch mitmachen, weil Mediapart also, weil das ist für Media und Part ist für partizipativ. Das heißt, wir sind auch eine partizipative Zeitung. Das heißt, dass jeder so Abonnentinnen können Kommentare posten, können auch ihre eigenen Blogs haben, können mit anderen Abonnentinnen so auch schreiben, sich tauschen. Das heißt, dass die Idee ist auch so eine Art so soziales Netzwerke zu bauen zwischen so interessierte und engagierte Leser und auch ein soziales Netzwerk ohne Algorithmus, ohne Werbung, ohne nichts. Das heißt also richtig so auch, das hat natürlich nichts zu tun mit Facebook, Instagram oder X oder ja, genau.
Und ganz zu Beginn wird es aber schwierig gewesen sein. Ihr habt ja nicht mit Millionen angefangen, also um überhaupt eine Zeitung, zu Beginn bestimmt nicht 150 Menschen, die das getragen haben. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da irgendeinen Mäzen oder gab es eine Struktur politischer Natur oder Gruppen oder wo kam denn die Ressourcen, das Kapital zu Beginn her?
Ja, also zu Beginn, also das Kapital vom Anfang war, also das war so Investoren, die waren so nah von unserem Gründer, der heißt Edwin Plenel. Edwin Plenel war der former so Chef der Redaktion von Le Monde. Er hat auch sein eigenes Geld so investiert, auch die anderen Gründer haben ein bisschen Geld. Ein paar Investoren, aber kein Investor hat viel Geld gegeben. Und wir haben meistens also von dem Geld, also echt von unserer Investigation, weil es gab, wenn Mediapart gegründet wird, gab es viele Investigationen wie die Betancourt-Affäre, die Sarkozy-Kadhafi-Affäre, die Cahuzac-Affäre, die haben unsere Abonnentinnenzahl, also echt, also auch gestiegen. Also wir haben echt auch unsere, also unsere Struktur, also ist auch größer geworden, weil wir haben diese Investigation gemacht. Und das ist immer so, zum Beispiel, wir können mit einer Investigation vielleicht 20.000, 30.000 Abonnentinnen gewinnen und danach kann man also mehr Geld investieren, neue auch Leute also in der Redaktion rein zu bringen und wir sind also Schritt nach Schritt größer und größer geworden, weil das Geld, das wir gewinnen durch Abonnentinnen, geht nicht in den Hosentaschen von einem Investor oder Investorin, also das geht direkt in dem Unternehmen rein und das heißt, dass mit diesem Geld kann man auch neue Journalisten, neue Webentwickler, neue Leute, die Marketing machen, auch Arbeit geben und so sind wir auch größer und größer geworden. Ja.
Und dennoch schafft ihr es jetzt gerade morgens so eine Redaktionssitzung zu machen mit 4 Dutzend Leuten, die im Kreis sitzen, fast wie auf einem Plenum, gut zugeschaltet mit Leuten und Visio und Technik. Ihr seid ja gut ausgestattet hier, aber das hat schon ein bisschen auch was Basisdemokratischeres, als was man jetzt von, naja, sehr, sehr hierarchischen Redaktionen wahrscheinlich kennt aus herkömmlicheren Medienhäusern. Wie siehst du denn jetzt die kommende Zeit? Mediapart ist ja auch eine wichtige Stimme, unter anderem in Bezug auf Antifaschismus. Wie ist jetzt die Lage? Gestern Marine Le Pen ist wieder im Ring sozusagen, um sich aufzustellen. Ihr habt heute lang darüber debattiert. Wie siehst du denn die Rolle auch in dieser aktuellen politischen Landschaft erstmal in Frankreich von Mediapart?
Ja, also erst muss ich sagen, dass diese Marine Le Pen ganze so Affäre so kommt aus einem Artikel von Mediapart ursprünglich. Das heißt, das ist eine Konsequenz von unserer Arbeit und wir freuen uns natürlich. Und ja, Mediapart auf jeden Fall, wie normalerweise soll jede Medien so eine so gesellschaftliche Rolle zu haben. Und eine also Kampagne wie diese Präsidentschaftswahl ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir denunzieren immer wieder diese Wahl, weil wir finden, dass das ist nicht sehr demokratisch, so für sich für nur eine Person zu wählen. Also für mich ist eine parlamentarische so Macht viel mehr so demokratisch als dieses politische System in Frankreich, dieser Präsidentialismus. Aber das ist so und wir müssen damit natürlich komponieren. Und natürlich, also wir werden auf jeden Fall so die nächsten Monate so viel arbeiten, auch vielleicht Investigation und zu schaffen. Wir werden nächstes Jahr einen Dokumentarfilm ins Kino machen über die Extremrechte und über die Leute, die sind sehr nah von Le Pen. Das sind Leute, die sind gleich nah mit Le Pen und mit Neonazis überall in Europa. Und wir werden diesen Dokumentarfilm 3 Monate vor der Wahl ins Kino bringen, weil wir sind sicher, dass wenn ein Film ins Kino kommt, können viel mehr Leute unsere Arbeit auslösen, weil Kino gibt es überall in Frankreich und Mediapart, das ist nur online, deswegen ist es wichtig. Wir werden auch diese Filme auch mit vielen Debatten, lokalen Debatten in den Kinos überall in Frankreich machen, damit auch wir ein breites Publikum uns kennenlernen. Also das wird auf jeden Fall sehr wichtig und wir werden also unsere ganze Kraft auch mit Investigation, damit die Leute wissen auch, wer richtig diese Partei Rassemblement National ist, aber nicht nur Rassemblement National, sondern die andere Partei, weil es wird auch andere Kandidatinnen und wir wollen auch nicht, wir müssen auch alles aufdecken, nicht nur die Rechte, sondern auch die Mitte, vielleicht auch Jean-Claude Mélenchon hat er noch Geheimnisse und mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall für uns eine wichtige Frage auch. Wir sind natürlich ein bisschen mehr so links als rechts orientiert und das ist eine wichtige Frage. Soll man unsere ganze Kraft auf die Rechte machen? Weil wir wissen, dass Mélenchon auch viele Geheimnisse hat. Er wurde auch schon verurteilt und was müssen wir als Journalist tun, damit die Rechte nicht an der Macht kommt, aber auch, dass die Linke besser wird. Und das ist auch eine wichtige Frage. Und es wird auf jeden Fall viele Überraschungen in den nächsten Monaten geben. Ja.
Ihr habt einen Fokus natürlich im französischsprachigen Raum, keine Frage, aber gibt es die Möglichkeit, euch in anderen Sprachen zu lesen? Oder habt ihr eine Bestrebung, sozusagen den französischsprachigen Raum zu verlassen, auch so sichtbar zu werden, etwa mit europäischen Themen? Ich habe gesehen, auf der Seite gibt es, Englisch meine ich, gibt es teilweise Artikel, die übersetzt werden. Ist das ein Arbeitsfeld, was ihr ausbaut? Oder muss ich davon ausgehen, dass Mediapart so frankophon zentriert bleibt, wie es ist.
Ja, wir sind viel mehr frankophon. Wir haben ja eine englische so Version, das ist ein Artikel pro Tag, die wurde übersetzt von richtigen Übersetzer und nicht von IA. Das ist AI, das ist wichtig zu sagen.
Das ist eine Debatte auch bei euch.
Ja, genau. Also wir arbeiten mit zwei so englischen Journalisten, die unsere Artikel übersetzen. Aber ja, das ist nur unter die spanische Fassung wurde von unserem Partner in Madrid Infolibre, das ist eine unabhängige Zeitung in Spanien, wurde auch an Menschen übersetzt. Aber ja, wir versuchen immer wieder ja, unsere Artikel zu übersetzen, aber das ist keine Priorität, glaube ich. Und wir arbeiten auch mit anderen so Zeitungen in Europa im Rahmen unseres so Investigative Journalismus Konsortium, das ist European Investigative Collaboration, EIC. Ja. Und Teil dieser Projekte ist zum Beispiel der Spiegel in Hamburg oder L'Espresso in Italien und andere Zeitungen, also überall in Europa, manchmal auch nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Aber das ist mehr so ein Projekt, wo wir zusammen so Investigationen machen, die so übernational sind. Und aber wir übersetzen nicht unseren Artikel. Das ist jeder macht seine Investigation, aber wir teilen uns die Informationen innerhalb diese Investigationsgruppe.
Ja. Also tragt ihr auch dazu bei, dass transnational der Qualitätsjournalismus vorangebracht wird.
Ja, ja.
Ja, das alles erzählt mir Donatien hier im schön klimatisierten Mediapart-Büro mit Blick auf den Eiffelturm. Stimmt nicht ganz von hier aus, aber wundervoll. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr nett.
Okay, vielen Dank, Luc.
Am 8. Juli starb Bernd Wagner, langjähriger DGB-Vorsitzender in Freiburg. Wir sprachen über Bernd Wagner mit seinem Nachfolger beim DGB, Werner Siebler.
Wer war Bernd Wagner? Was war Bernd Wagner für ein Mensch?
Ja, also die Frage ist natürlich, wo fängt man da an? Aber ich fange mal so rum an. Bernd hat ja nach der Schule eine Ausbildung gemacht als Maschinenschlosser und erst nach dieser Ausbildung dann den akademischen Weg eingeschlagen und zunächst mal in Gießen Ingenieur studiert, um danach dann allerdings in erster Linie, um dem Wehrdienst zu entgehen, ein Physikstudium angefangen in Gießen auch und dieses Physikstudium dann auch zu Ende gemacht. Und dann wollte er natürlich an der Universität arbeiten, in dem Fall in der Universität Marburg, wo er bereits eigentlich eine Zusage gehabt hat, aber da hat dann der Verfassungsschutz einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat der Landesbehörde damals die Erkenntnisse weitergeleitet, die bei ihm vorlag, weil der Bernd war ja während seinem Studium im Prinzip in Kontakt zur linken Szene gekommen, in dem Fall ganz konkret die Auseinandersetzung um den Vietnamkrieg beziehungsweise die Auseinandersetzung um die nicht aufgearbeitete deutsche faschistische Vergangenheit. Und das waren so die Punkte, wo er dann auch tatsächlich den Weg zur DKP oder zum MSB Spartakus gefunden hat und da aktiv war. Und das wurde ihm dann auch zum Verhängnis und er konnte diese Stelle nicht antreten.
Also so wie du selber auch, war auch Bernd Wagner von den Berufsverboten betroffen.
Ja, Bernd war sogar eher einer der ganz frühen Betroffenen der Berufsverbote. Und während ich ja Bundesfall war mit der Post, war er ja in Hessen, also im angeblich roten Hessen, der Betroffene, der damals Berufsverbot gekriegt hat und dann im Prinzip natürlich nach neue Wege gesucht hat. Er hat ja damals gerade eine junge Familie gehabt mit seinen drei Jungs und seiner Frau. Ist er dann über Pasing, wo er kurze Zeit eine Arbeit hätte, nach Freiburg gekommen und hat da bei der Goethe begonnen zu arbeiten. In dem Fall als Physiker in der Entwicklungsabteilung der Firma Goethe. Und dort ist er auch relativ schnell in die Gewerkschaftsarbeit eingestiegen, weil damals ja in die IG Chemie, Papier und Keramik beziehungsweise dann auch im Betrieb, wurde relativ schnell dann auch in Betriebsrat gewählt. Aber damals war in der IG Chemie Papier Keramik auch so eine Stimmung, man darf alles haben, nur keine Linke in seiner Reihe. Und dann wurde ja nicht nur er, sondern auch noch andere Genossinnen, die in dem Betrieb gearbeitet haben, dran gehindert, wieder auf die Betriebsratsliste zu gehen, Mitte der 80er Jahre. Und so wurde er dann auch nicht mehr Betriebsrat, sondern musste dann im Prinzip sich andere Betätigungsfelder suchen. Und die hat er dann auch gefunden beim DGB.
Du hast es seine ursprüngliche Ausbildung erwähnt. Hat man diesen wirklichen Arbeiterhintergrund in seinem politischen Engagement dann auch später gemerkt?
Naja, das glaube ich auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, das Prägende schon bei ihm. Er hat deswegen relativ gute Kontakt zu auch den, also einfache Beschäftigte auch bei Goethe gehabt. Ich finde total spannend jetzt der Nachruf von der IGBCE, die einen Nachruf gemacht hat, die ihn auch nochmal richtig würdigt. Leider konnte er das ja nicht mehr lesen. Also eine Gewerkschaft, die Vorgängerorganisation, die ihn nicht mehr wollte, und die jetzige, die dann eben ausgedrückt hat, was ihn ja ausgezeichnet hat, war, dass er sich eingesetzt hat für die ganz einfache Beschäftigte und da sogar mit ganz besonders viel Herzblut. Und das hat ihn ja auch ausgemacht beim DGB, das hat ihn ausgemacht, obwohl er ja Wohnungsbesitzer ist. Also dass er als Wohnungsbesitzer dann die Wohnen ist Menschenrechtsinitiative gegen den Stadtbauverkauf gegründet hat, finde ich, ist auch nochmal eine deutliche Aussage, auf welcher Seite sein Herz geschlagen hat.
Ja, er war lange Jahre DGB-Vorsitzender in Freiburg. Was hat ihn da als DGB-Vorsitzenden ausgezeichnet? Wie hat er da gewirkt?
Ja, also das Problem ist ja, der DGB hat in den letzten 20, 25 Jahren eine Reihe von Umstrukturierungen gehabt. Deswegen war der Bernd gar nicht die meiste Zeit Vorsitzender, sondern früher im Regionalverband mit aktiv. Und danach, erst als es dann überhaupt die Stadt- und Kreisverbände wieder gab, wurde er zum Stadtverbandsvorsitzender. Und da war halt tatsächlich seine Initiative immer, erstens zu versuchen, möglichst alle Gewerkschaften im Boot zu haben, möglichst auch Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen in die Arbeit beim DGB. Und natürlich, im Prinzip haben wir es ja seitdem mit den Angriffen auf die Rechte der Beschäftigten zu tun. Also seitdem gibt es Sozialabbau, seitdem gibt es im großen Stil diese ganze Geschichte mit, dass die Unternehmen immer besser und mehr verdient haben, insbesondere ja auch sein Betrieb. Aus Goethe wurde ja dann Pfizer. Und Pfizer war ja ein Akteur, der tatsächlich ein US-amerikanischer Konzern, der Milliarden verdient hat. Und das hat natürlich schon auch was ausgemacht. Aber er hat im Prinzip während der ganzen Zeit, wo er da gearbeitet hat, sich verstanden als derjenige, der versucht, die Beschäftigten zu organisieren, und zwar innerhalb des Betriebs, aber auch außerhalb des Betriebs und in den Wohngebieten, weil für ihn schon auch klar war, wenn sich bei den Mieterinnen und Mietern was tun soll, dann müsse die sich selber zur Wehr setzen.
So, über die letzten vielen Jahre, ja, insgesamt gesehen, die Mitglieder bei den Gewerkschaften nicht unbedingt hochgegangen. Hatte er denn da Mobilisierungserfolge?
Naja, das würde ich mal sagen, eher wahrscheinlich nicht, weil er ja jetzt nicht mehr im Betrieb war und tatsächlich also in der Mitgliederwerbung sehr aktiv sei. Aber was schon war, die Gewerkschaft hat sich ja die letzten 20 Jahre schon massiv gewandelt in große Bereiche ja weg von der Sozialpartnerschaft. Das galt die ganze Zeit lang natürlich nicht für die IGBCE. Glaubt, es gilt auch heute noch nicht, aber auch bei der IGBCE oder im Chemie und in dieser ganzen Branche Pharmazie weht ein anderer Wind. Also das merken auch die Kolleginnen und Kollegen dort, dass die Angriffe auf die Rechte der Beschäftigten, auf die Tarifverträge größer werden. Und das waren so die Punkte, die der Bernd versucht hat aufzugreifen. Und was ja, glaube ich, sein wichtigster Erfolg war, war, also unterschiedlichste Menschen zusammenzuführen, dass sie gemeinsam aktiv werden. Und das, finde ich, war das Herausragende bei ihm. Weniger das direkte Mitgliederwerbe.
Heißt, dass auch Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten, das hat er geschafft, dass auch die zusammengekommen sind.
Ja, genau das. Also gerade Menschen mit unterschiedlichster Ansichten, sogar Menschen, die weit weg von seiner war. Also der Bernd hat ja kein Hehl draus gemacht, dass er sich als Marxist versteht und hat auch ständig versucht, tatsächlich die Erfahrungen, die es jetzt gab, aufgrund dieser ganzen Entwicklungen in der kommunistischen, sozialistischen Szene der letzten Jahrzehnte aufzunehmen und aufzuarbeiten. Also er war jetzt nicht jemand, der ständig Lenin und Marx zitiert hat. Ich glaube, dann wäre er auch nicht so angekommen, wie er angekommen ist, sondern er hat schon versucht, so Erkenntnisse, die er aus seinem Leben hat, auf die heutige Zeit umzusetzen und das auch tatsächlich immer mit Menschen, also selbst mit CDU-Mitgliedern konnte der Bernd gut. Und das war schon auch das, was dann auch dazu geführt hat, dass es jetzt eine große Betroffenheit gab, als er gestorben ist.
Ja, eine Sache, die er ja auch, die ihn mit dir verbindet, ist ja auch die Mitgliedschaft in der DKP. Da fragen sich vielleicht auch welche, wie er war, glaube ich, auch bis zuletzt Mitglied in der DKP. Ja, was hat euch da bewogen, nach den ganzen Erfahrungen mit der Sowjetunion etc.? Da würden ja viele Linke sagen, also, wie kann man denn da auch jetzt in auch von der Wirkmächtigkeit sowieso vielleicht eher Splitterpartei wie der DKP noch so aktiv sein? Warum war ihm das wichtig, vielleicht auch aus deiner Ansicht?
Naja, das Allerwichtigste war schon für den Bernd auch diese relativ frühe Erkenntnis, die ja eher erhärtet wurde in den letzten Jahrzehnten, der Kapitalismus kann nicht die Antwort der Geschichte sein. Also, dass man Wege finden muss, den Kapitalismus zu überwinden, hat ihn bis zuletzt beschäftigt. Und die Schwierigkeit ist ja insbesondere auch in der DKP, gibt es ja manchmal auch schwierige Diskussionen und Bernd war zwar Mitglied in der DKP, aber noch mehr verbunden hat er sich dem Kreis, der sich Netzwerk Kommunistische Politik nennt und das im Prinzip eine kleine Truppe innerhalb der DKP ist und außerhalb die Versuche, mit anderen marxistischen Kräften eine Diskussion auf den Weg zu bringen, wie man denn verändern kann. Also, dass die DKP da, wie du richtig gesagt hast, keine große Rolle mehr spielt, das kann man ja sehen, wenn man ein bisschen in die Landschaft guckt, auch in Freiburg, die schon Schwierigkeiten, sich überhaupt noch zu treffen. Aber sie trifft sich ab und zu. Aber für den Bernd war eigentlich schon wichtiger, die Diskussion zu suchen mit Kräften außerhalb und vor allen Dingen auch mit jungen Menschen, weil klar ist, der Bernd war jetzt 83 und dass er nicht mehr so etwas wie eine Revolution erleben wird, das war ihm auch schon klar vor seiner Diagnose mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs und deswegen war die Frage, wie können wir Diskussionsprozesse führe, anstoße mit jungen Menschen, die dann den Weg finden, vielleicht dem kapitalistischen System ein Ende zu bereiten und tatsächlich eine neue und gerechte Gesellschaftsordnung aufzubauen.
Und ein Thema der Ungerechtigkeit in Freiburg ist auch das Wohnungsthema. Du hast wir hatten es angesprochen, Bernd Wagner hat Wohnen ist Menschenrecht mitgegründet, war bei der Gründung von Wohnen ist Menschenrecht dabei, wo auch viele Leute mit sehr unterschiedlichen politischen Ansichten wahrscheinlich zusammengekommen sind. Sie hatten Erfolg, der Stadtbauverkauf wurde durch einen Bürgerentscheid verhindert. Warum war ihm dieses Wohnthema so wichtig?
Also dieses Thema hat tatsächlich eine ganz große Rolle gespielt und es war tatsächlich wahrscheinlich sein größter Erfolg auch, also auch sein persönlicher, dass er sich da auch als Wohnungseigentümer in Wohnen ist Menschenrecht eingebracht hat und den Kampf geführt hat gegen den Verkauf der Stadtbau, weil dahinter natürlich die strategische Überlegung stand, wenn die Stadt ihre Wohnungen hergibt, dann wird es in Freiburg zu Mietentwicklungen führen, die natürlich dramatische Folge hätte für die gesamte normale Bevölkerung. Und das wollte er verhindern und das wollte er verhindern in diesem Bündnis. Und das ist ja damals gelungen. Und dieses Jahr begehen wir ja den 20. Jahrestag im Herbst. Und Bernd war jetzt noch dabei bei den Planungen, was wir dann alles machen werden. Von daher wäre er natürlich liebend gern auch noch im November dabei gewesen bei den Aktionen, die wir dann mache zum 20 Jahre Verhinderung Stadtbauverkauf. Aber das war wohl tatsächlich für ihn das Allerwichtigste, das hinzukriegen, weil wenn wir die Mietefrage nicht in den Griff kriegen, dann können wir als Gewerkschaften noch so gute Tarifverträge machen. Wenn die Miete noch schneller steigen wie die Tarifverträge, dann ist es problematisch. Und im Moment haben wir ja auf beide Seiten unsere Probleme, sowohl bei den Tarifverträgen wie bei der Mietentwicklung.
Ja, Bernd Wagner wird im Herbst leider nicht mehr dabei sein. Vielleicht kann man das auch noch sagen, dass er ja wirklich bis zuletzt immer wieder bei politischen Veranstaltungen, bei Veranstaltungen vom DGB immer noch Teilnehmer war, dass er sich da immer noch hat blicken lassen. Das war auch also wirklich was Zentrales für ihn, oder?
Naja, klar. Also er war bis im Juni noch in unserer Stadtverbandssitzung und er war im Mai, am 1. Mai natürlich noch mit auf dem Stühlinger Kirchplatz, obwohl er da schon davon ausging, es wird sein letzter 1. Mai sein. Aber das war für ihn schon ganz wichtig, das, was er noch tun kann, auch einzubringen in die jeweilige Diskussion und in die Planungen jetzt für die Aktionen, die dann stattfinden sollen zum 20. Jahrestag. Und das war ja nicht nur da, also er war ja auch darüber hinaus aktiv in der VVN und er war aktiv in der Friedensbewegung. Also er war ja auf alle möglichen Ebenen aktiv, was natürlich jetzt auch zu dieser großen Betroffenheit nach seinem Tod geführt hat.
Dann abschließend nochmal die Frage, was bleibt von Bernd Wagner, was nimmt ihr auch du als Nachfolger im DGB-Stadtverband, was nehmt ihr als Vermächtnis mit, was wollt ihr weiterführen, was Bernd Wagner ausgezeichnet hat, was er angestoßen hat, was...
Also was, glaube ich, für ihn wichtig war und auch für uns jetzt weiter wichtig ist, dass der DGB in Freiburg in möglichst viele Bündnisse aktiv ist, dass der DGB in Freiburg, glaube ich, auch tatsächlich einen sehr guten Ruf hat und der Stadtverband ja auch sehr gut aufgestellt ist und viele, viele spannende Veranstaltungen macht. Jedenfalls werden die immer über den grünen Klee gelobt und das ist ja auch gut so, zu völlig unterschiedlichen Themenbereichen. Also auch das war sowohl für ihn wichtig und ist auch für uns jetzt wichtig in der Weiterführung. Wir machen nicht nur so Ein-Punkt-Geschichte, sondern wir versuchen tatsächlich, alle Themenfelder, die wir irgendwie noch auf die Reihe kriegen, auch in der Gewerkschaft zu platzieren und da Positionen zu diskutieren. Ist ja auch nicht immer einfach, weil eine Einheitsgewerkschaft wie der DGB ist natürlich auch vor dem Problem, dass es Kräfte im DGB KGB gibt, die ganz und gar nicht so denken, wie jetzt Bernd und ich denke, wie Bernd gedacht hat und ich denke. Aber diese Auseinandersetzung um gemeinsame Wege, um gemeinsames Handeln, das war das, was er richtig großartig gemacht hat. Und das werden wir natürlich versuchen fortzusetzen.
Das war Werner Siebler, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Freiburg, über seinen Vorgänger Bernd Wagner, der am 8. Juli 2026 gestorben ist. Und damit geht das Infomagazin am 3. August 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Und hier nochmal der Hinweis, das war das letzte Infomagazin für diesen Monat. Das nächste Info hört ihr wieder im September. Bis dahin gibt es zu den gewohnten Zeiten um 18 Uhr ein Spezialprogramm. Insbesondere von Mittwoch bis Freitag senden wir in den nächsten 3 Wochen den Podcast Kipppunkt Ost. Für das weitere Programm lasst euch überraschen oder schaut auf die Webseite rdl.de für weitere Ankündigungen. Einen guten Sommer euch!